Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.
Herzlich willkommen bei Tirol Live. Schön, dass Sie mit dabei sind bei der Online-Interviewsendung der Tiroler Tageszeitung. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf tt.com. Bei den Tiroler Tourismusverbänden hat es rumort, es kam zu Rücktritten und seinem Wechsel an der Verbandsspitze der Standesvertretung der Tiroler Tourismusverbände. Wir schalten ins Ötztal. Uns ist der neue Obmann Benjamin Kneißl zugeschaltet. Schönen Tag.
Schönen Tag auch von meiner Seite.
Herr Kneißl, es war sehr turbulent im Verband der Tiroler Tourismusverbände. Sie haben jetzt das Ruder übernommen. Wie sehen Sie jetzt die Situation? Ist die Situation beruhigt? Ist die Lage befriedet?
Ja, rumort. Ich würde jetzt einmal ein bisschen weiter ausholen. Es hat natürlich in der vergangenen Zeit aber unterschiedliche Auffassungen gegeben, wie sich die Tiroler Tourismusverbände in Zukunft aufstellen sollen. Da hat es natürlich von allen Seiten, wir umfassen ja immerhin 34 Tiroler Tourismusverbände, unterschiedliche Meinungen dazu gegeben, bis es dann zu dieser besagten Sitzung gekommen ist, wo dann die meisten im Vorstand dann das Handtuch sozusagen geworfen haben und gesagt haben, unter diesen Umständen möchten sie nicht mehr weitermachen. Es ist natürlich jetzt viel Zeit ins Land gezogen. Das war vielleicht auch gut so, generell, dass man sich unter den Tourismusverbänden nochmal besinnt, um was es denn wirklich geht. Und bei der letzten Wahl, vorletzte Woche, jetzt habe ich es gar nicht mehr so richtig im Kopf, hat es dann diesen Fünfer-Vorstand, diesen Vorschlag gegeben. Der wurde auch einstimmig so gewählt. Dafür bedanke ich mich jetzt nochmal bei allen Tourismusverbänden für die Vorschusslorbeeren, die wir da erhalten haben. Und mich stimmt es natürlich sehr positiv und optimistisch, dass wir hier wirklich einstimmig zu diesem Beschluss gekommen sind.
Manche Kritiker haben dem bisherigen Obmann Hans Entner vorgeworfen, er habe eine zu wenig kantige Politik auch gegenüber der Landespolitik vertreten. Wie legen Sie jetzt Ihre Arbeit an?
Ja, wenn man zurückblickt, die Zeiten waren ja nicht einfach für den Tiroler Tourismus, ebenfalls dann auch nicht für den Vorstand oder für den damaligen Obmann, für den Hans Entner. Corona, wir wissen alle, war eine Situation, mit denen wenige wussten, genau wie umzugehen. Somit war man eigentlich mehr oder weniger Passagier der Politik. Das ist natürlich auch auf die Tourismusverbände so zugekommen. Und dort kantig zu sein, würde ich den Hans Entner auf alle Fälle nicht vorwerfen. Man hat einfach versucht, den gemeinsamen Einklang mit der Politik und allen anderen Stakeholdern des Landes durch diese Krise gemeinsam durchzukommen. Ja, wir haben natürlich in unserem neu gegründeten Fünfer-Vorstand, bestehend eben aus meiner Person, aber auch der Theo Zoller aus der Tiroler Zugspitzarena, der Lukas Heimich aus der Faust Fisladis, der Adrian Siller aus dem Stubaital und eben der Markus Dippotsch vom Tourismusband Hinterduxdux. Wir haben uns einfach dazu bekannt, dass wir gewisse Themen ein bisschen anders angehen wollen. Da geht es um die Kommunikation mit den Verbänden selber, mit der starken Geschäftsführung. Es geht natürlich um eine Ressortaufteilung, wo wir uns besser in die Politik oder in gewissen Entscheidungsgremien der Politik und Schaltzentralen integrieren können. Und natürlich schon etwas kantiger zu sein, denn wir Tiroler Tourismusverbände, wir tragen auch zu einem sehr großen Wohlstand hier im Land Tirol bei.
Haben Sie die Heißsporne quasi beruhigen können oder gibt es da weiter Kritik?
Zumindest die letzte Sitzung ist, wenn man so sagen will, relativ smooth abgelaufen. Wie gesagt, ein einstimmiger Beschluss für diesen Wahlvorschlag. Das finde ich gut, auch als gutes Signal für den Tiroler Tourismus. Heißsporne will ich jetzt vielleicht auch nicht so bestätigt haben. Es gibt natürlich unterschiedliche Auffassungen. Quer über die Tiroler Tourismuslandschaft hinweg haben verschiedene Verbände natürlich auch verschiedene Interessen. Die gilt es im Verband der Tiroler Tourismusverbände in Einklang zu bringen, sprich auf einen möglichst gemeinsamen Nenner zu bringen. Das ist natürlich eine Herkulesaufgabe, die nicht nur die Vorgänger schon hatten, sondern das natürlich auch auf uns zukommt. Wir verstehen uns aber auch alle als Vertreter eines modernen, neuen Tiroler Tourismus, der auch ein bisschen abgeleitet vom Tiroler Weg ist, der ja unlängst auch von der Tiroler Landesregierung so auch im Tourismusgesetz verankert worden ist. Wir stehen dazu, wir wollen das dynamisch und moderner gestalten, und dabei brauchen wir natürlich die Mithilfe aller 34 Verbände.
Ja, wie sehen Sie jetzt diesen neuen Tiroler Weg? Das ist ja ein bisschen viel unklar, wohin der führen soll. Es gibt immer wieder auch in der Diskussion ein bisschen die Gegensätze. Man darf keine Käseglocke über den Tourismus stülpen, aber andere sagen wieder, es wird alles zu betoniert. Wie will man sich da in die Zukunft bewegen?
Ja, der Tiroler Weg ist eigentlich ja, wie es der Name schon sagt, ein Weg. Das ist eine Marschrichtung. Man muss ja irgendwo sich Ziele stecken, wohin die Reise gehen soll. Gewisse Details aus diesem Papier müssen natürlich erst jetzt noch abgestimmt werden. Ich persönlich, aber auch die Tiroler Tourismusverbände und der Vorstand sehen die neue Richtung in den Tiroler Tourismus mehr Richtung Innenpolitik, sprich diese Vermarktung nach innen. Ich sage es immer wieder, wir sind Weltmeister in der Gästeakquise, nach innen, sprich zur heimischen Bevölkerung, zu den Mitarbeitern, zur Landwirtschaft, aber auch zu allen anderen, die wir zum Lebensraum Tirol einfach mitzählen. Zu denen müssen wir einfach wieder viel mehr Verbindung herstellen, dies proaktiv angehen, und für das stehen wir in Zukunft in den Verbänden der Tiroler Tourismusverbände. Und aber auch, muss man dazu sagen, haben viele Verbände bereits in diese Richtung gearbeitet. Es wurden schon Lebensraummanager installiert, die sich eben um dieses Thema kümmern. Noch nicht in allen Verbänden, aber man sieht dort schon auch erste Erfolge. Und ich bin sehr, sehr positiv und optimistisch gestimmt, dass wir das in der Zukunft gesamthaft für Tirol mit einem besseren Bild und einer besseren Darstellung des Tiroler Tourismus einfach wieder hinkriegen.
Es geht um eine Hebung auch der Tourismusgesinnung im Land, die ja doch in den letzten Jahren eher gelitten hat, auch um die Mitarbeiterakquise. Wie wollen Sie da punkten, sozusagen, oder quasi Missmeinungen aus Ihrer Sicht beheben?
Ja, ich glaube, wir müssen bei der Basis anfangen. Der Tiroler Tourismus leistet sehr viel für unser Land. Das will ich hier nochmal ganz klar und deutlich festhalten. Wie es in der Vergangenheit abgelaufen ist, mit verschiedenen Aussagen, mit verschiedenen Richtungen, das ist natürlich nicht alles glatt gelaufen. Auch wie es in der Vergangenheit mit Mitarbeitern passiert ist, man kennt unzählige Beispiele daraus. Für uns selber geht es darum, dass wir einfach eine faktenbasierte Meinungsbildung über den Tiroler Tourismus schaffen. Das heißt, wir wollen auf der anderen Seite zeigen, was denn der Tiroler Tourismus so Tolles leistet. Es wäre eine öffentliche Mobilität, öffentlicher Verkehr in dem Sinn in vielen Tälern gar nicht möglich, würde es den Tourismus nicht geben. Es hängen sehr viele Arbeitsplätze am Tiroler Tourismus. Es sind auch viele andere Themen, die den Lebensraum, die Regionalität, das Sportsponsoring und die Unterstützung für heimische Athleten umfasst. Ich könnte diese Liste jetzt unzählig weiterführen, aber zumindest geht es darum, auch da aus dem Projekt Lebensraum Ötztal kann ich berichten, dort schaffen wir es zunehmend immer mehr mit der einheimischen Bevölkerung einen gemeinsamen Konsens zu finden, wie denn der Tourismus der Zukunft ausschauen soll und wo alle davon profitieren können.
Bei Corona wurde der Tourismus quasi auf Null gestellt. Jetzt ist er wieder stark angelaufen. Logischerweise zur Freude auch der Branche, auch anderer Branchen. Andere sagen, man ist wieder auch in alte Muster zurückgefallen. Wie sehen Sie das? Hätte der Tourismus noch mehr über sich nachdenken müssen?
Ich glaube, diese Denkpause, die wir alle hatten in der Corona-Zeit, hat doch sehr viele Verbände, öffentliche Institutionen, aber nicht nur die, sondern auch viele in der Privatwirtschaft tätige Unternehmen, Hotels, Gastronomen dazu bewegt, einfach einmal drüber nachzudenken, wohin denn die Reise gehen soll. Ich sehe ja auch schon erste Beispiele und Erfolge von Hotels und Gastronomen, die sich diesen neuen Tiroler Weg angeschlossen haben, die einfach erkannt haben, wie wichtig es ist, dass wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Natürlich sind wir nächtigungstechnisch zur Freude fast wieder an Corona, vor Corona-Zeiten sind wir wieder dran und haben angeknüpft. Die Wertschöpfung ist immer der zweite Part dieser Zahlen durch die gestiegenen Kosten. Und ich glaube, das ist noch nicht ganz am Ende. Müssen wir uns halt alle selber noch mal mehr damit beschäftigen und intensiver damit beschäftigen. Und vor allem bin ich auch persönlich der Meinung, dass wir es schaffen können, gemeinsam mit der einheimischen Bevölkerung. Und ich spreche ja auch sehr stark von der nächsten Generation, diese zu integrieren, mit denen den Kontakt zu suchen, weil das sind die Meinungsbildner der Zukunft. Das sind auch diejenigen in der nächsten Generation, die so ticken, wie auch unsere nächsten Gäste ticken, um mit denen gemeinsam das zu finden und natürlich immer wieder mit erhobenen Zeigefinger darauf zu achten, dass wir nicht in alte Muster zurückfallen. Jetzt sind wir mal alle glücklich, dass nach vielen Krisen und sehr vielen negativen Vorzeichen für den Tourismus das Rad wieder läuft. Aber jetzt gilt es darum, die anderen Rädchen dort zu integrieren und sauber mitzuspielen.
Sie sind mit dem Verband der Tiroler Tourismusverbände in verschiedenen Gremien vertreten, etwa im Tirol Tourism Board. Wie sehen Sie denn die Zukunft der Lebensraum Tirol Holding, die ja zuletzt doch einigermaßen in Diskussion geraten ist?
Ja, es gibt jetzt eine Umstrukturierung in der Lebensraum Holding. Es hat in der Vergangenheit dieses Ziel der Lebensraum Holding, sprich die Synergien zu nutzen, die starken Parts, die wir in Tirol einfach haben, sei es von der Standortagentur oder der Agrar inklusive der Tirolwerbung, dies zu verknüpfen. Ich glaube, das ist in der Vergangenheit nicht ganz so gelungen, sprich auch für die Außenwahrnehmung. Viele im Land haben die Lebensraum Holding so jetzt offensiv nicht mitbekommen. Ich denke, dass es uns gelingen wird, auch in der nächsten Zeit dorthingehend zu arbeiten. Ich habe auch vorhin schon gesprochen nach Innenwerbung und Innenmarketing. Und wenn wir alle gemeinsam diese verschiedenen Bereiche zusammenführen, gemeinsam dann auch jetzt mit einem reduzierten Aufsichtsrat unter der gleichen Führung von Joe Margreiter, glaube ich, dass wir schon in die richtige Richtung gehen werden.
Zu Diskussionen ist es jüngst auch begleitet durch verschiedene Höchstgerichtsurteile rund um die Tourismusabgabe gekommen, immerhin 120 Millionen Euro, die auch aus der gesamten Wirtschaft beigesteuert werden in Richtung Tourismus. Wie sehen Sie denn da die Zukunft? Braucht es das Geld? Ist es richtig so organisiert?
Also ganz klar, das Geld braucht es, denn die Tourismusverbände brauchen das Geld. Es geht ja nicht nur um das Vergnügen und das Angebot der Gäste, sondern es geht wirklich sehr, sehr stark auch mit diesen Geldern darum, dass wir Arbeitsplätze schaffen, dass wir die Infrastruktur am Laufen halten. Ich habe es vorher auch kurz angesprochen. Es geht um die Pflege von Langlaufloipen, Wanderwegen, Bikewegen. Es geht um den öffentlichen Verkehr. Es geht um Arbeitsplätze im Tourismus. Also es geht da wirklich um sehr, sehr viel mehr Vereine, die unterstützt werden von Seiten der Tourismusverbände. Ich glaube, man muss in dieser Diskussion auf alle Fälle einfach einmal plakativ darstellen, was denn die Tiroler Tourismusverbände für die Allgemeinheit beitragen, für die Allgemeinheit leisten. Und man muss auch dazu sagen, dass jedes Mitglied im Tourismusverband eine Stimme hat und dort seine Beiträge zahlt, davon aber auch profitiert, was in den Verbänden passiert, in Sachen Infrastruktur. Wenn ich speziell die hinteren Täler mir anschaue, dort wäre ohne Tourismus nicht eine solche Branchenvielfalt vorhanden.
Früher gab es einen richtigen Fleckerlteppich an Tourismusverbänden. Dann in der Ära von Landeshauptmann Herwig von Stahr wurde fusioniert quasi auf diese jetzige Struktur der 34 Tourismusverbände. Ihr Verband im Ötztal ist, glaube ich, der nächtigungsstärkste der 34. Ist diese Struktur jetzt in Ordnung mit dem 34 oder sollte man vielleicht auch noch in Richtung weitere Fusionen denken?
Aktuell bin ich der Meinung, wenn ich speziell aus der Ötztaler Sicht spreche, dass es ein absolutes Erfolgsmodell ist. Wir alle haben gemeinsam jetzt über die Jahre hinweg einfach gesehen, wozu wir imstande sind, wenn wir Kräfte bündeln, wenn wir diese vereinen, wenn wir gemeinsam einen Weg skizzieren. Ich denke auch, ohne das vorwegzunehmen, dass sehr viele andere Touristenverbände in Tirol mit der Lage sehr zufrieden sind. Sollte es zu weiteren Fusionierungen kommen, dann ist es natürlich Aufgabe der jeweiligen Tourismusverbände, miteinander zu sprechen, einen gemeinsamen Weg zu finden. Ich persönlich finde, dass die aktuelle Anzahl von 34 Tourismusverbänden über das gesamte Land richtig ist. Ob es dann in der Zukunft sich ändern wird, möchte ich nichts vorwegnehmen. Das hängt, wie gesagt, immer nur daran, wie sich einzelne Verbände zueinander finden.
Bei verschiedenen Projekten wird mit der Tirolwerbung eng zusammengearbeitet, auch verschiedene Kampagnen und so weiter. Gibt es von Ihrer Seite aus Wünsche bzw. Kritik auch in Richtung Tirolwerbung?
Ja, ich glaube, jetzt ist erst einmal die Zeit für uns aus dem Verband der Tiroler Tourismusverbände die Kommunikation zu suchen, mit der Karin Seilert abzustecken, wo wir denn die Zukunft im Tiroler Tourismus sehen. Es ist sehr viel passiert in der Tirolwerbung in den letzten Monaten. Das muss man auch festhalten. Es hat Umstrukturierungen gegeben, auch abgezielt auf den Tiroler Weg, auf die Marschrichtung, die hier vorgegeben worden ist. Wir als Ötztal Tourismus, aber auch andere viele Verbände in Tirol haben sich im Marketing in diesen Sachen oft selber organisiert, und wir wünschen uns schon in der Zukunft eine starke Tirolwerbung, mit denen wir auch insgesamt besser zusammenarbeiten. Das, glaube ich, ist der Wunsch vieler Verbände, und das darf ich jetzt auch gleich somit weitergeben.
Herr Kneißl, vielen Dank fürs Gespräch. Alles Gute in Setzthal.
Vielen lieben Dank. Ich wünsche auch alles Gute.
Im Vorjahr ging das erste Journalismusfest Innsbruck über die Bühne. Es war ein nicht unriskantes Unterfangen. Das Fest ist allerdings zu einem großen Erfolg geworden. Heuer steigt die zweite Auflage. Wir haben die zwei Macher des Festes bei uns im Studio, Benedikt Sauer und Veronika Vogel. Willkommen im Studio.
Dankeschön. Danke für die Einladung.
Frau Vogel, was haben denn die Besucherinnen und Besucher beim heurigen Journalismusfest zu erwarten?
Ja, es ist in vielem ähnlich wie das letzte Jahr. Wir haben wieder viele Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themenbereichen und auch viele verschiedene Formate. Also einerseits Ausstellungen, andererseits Kinofilme, aber natürlich vor allen Dingen Panels und Podien, wo sich die Journalistinnen und Journalisten austauschen und auch mit nicht nur eben Journalistinnen und Journalisten, sondern Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, NGO-VertreterInnen und einfach ein sehr breites Spektrum an Programmen.
Aber es gibt ja verschiedene Medienkongresse, auch international. Das Journalismusfest ist ja wirklich von Journalistinnen und Journalisten quasi die Praktiker reden über ihre Branche, über ihre Probleme, Herausforderungen. Was sind denn besondere Höhepunkte des heurigen Festivals?
Ist gar nicht so leicht, darauf zu antworten, weil in dem Moment, wo man eine Person hervorhebt, könnte es so ausschauen, als würde man andere nicht hervorheben. Also es gibt eine ganze Vielzahl an Personen, auf die wir uns sehr freuen. Persönlich zum Beispiel auf Zizi Rangaremba, eine namhafte Autorin und Filmemacherin aus Simbabwe, international sehr gefragt ist und gerade ein Buch veröffentlicht hat, Black and Female, und darüber sprechen wird. Also wir sind sehr dankbar, dass sie die Zeit gefunden hat, zwischen vielen Terminen zu kommen. Wir haben einen Schwerpunkt zu Klimajournalismus, Herausforderungen des Klimajournalismus, die inzwischen für viele Redaktionen ein Thema sind. Und ein dritter Aspekt unter der Vielzahl an Angeboten. Es kommen Vertreterinnen von russischen Medien und auch belarussischen Medien aus dem Exil zu uns, die sich hier mit Journalisten und Journalistinnen aus der Ukraine treffen werden.
Sind es vor allem Themen, die international bewegen oder auch, sage jetzt, hierzulande großes Thema sind?
Also es gibt einerseits glauben wir, dass das internationale Angebot sehr wohl auf Interesse stößt. Das hat sich das letzte Jahr gezeigt, und die Gegenwart ist komplex aufgrund der Internationalität. Und wir haben aber auch regionale Schwerpunkte. Es gibt eine große Diskussionsrunde zur Europaregion, wo erstmals die 6 großen Medien der Europaregion sozusagen mit Vertreterinnen am Tisch sitzen. Es gibt eine Diskussion zu Alpenstädten aufgrund eines neuen Alpenzustandsberichts in Kooperation mit der Alpenkonvention. Und auch bei diesen Themen ist uns wichtig, eben die Überregionalität in den Mittelpunkt zu rücken.
Es haben sich ja, glaube ich, 120 Journalistinnen und Journalisten angesagt, die auch aktiv mitwirken. Wahrscheinlich eine weit größere Zahl, die mit dabei sein wird beim Kongress. Wie handelt man das Ganze? Wie ist das auch in der Vorbereitung?
Also es ist natürlich viel Arbeit, aber auch wahnsinnig schön, weil wir total viel Unterstützung haben von Partnermedien, die sich daran beteiligen an der Vorbereitung. Und es ist einfach auch total wertvoll, dieser Kontakt zu den Journalistinnen und Journalisten. Also ich freue mich natürlich, wenn die alle hier sind, aber es ist auch schon super spannend und schön, in Austausch mit denen zu treten im Vorhinein. Es sind einfach vielfältig gute Kontakte, die da entstanden sind. Und wir werden mittlerweile auch schon weiter vermittelt, also dass wir quasi weiter empfohlen werden. Und das ist natürlich eine schöne Rückmeldung für uns.
Es ist ja die halbe Stadt irgendwie Schauplatz des Journalismusfests. Vielleicht kann ich so ein bisschen sagen, wie viel gibt es denn jetzt verschiedene Orte, wo das Fest stattfindet, wo Inhaltliches auch passiert?
Es gibt insgesamt 15 Schauplätze. Das Treibhaus ist wieder zentrale und diesmal zusätzlich mit einem eigenständigen Programm, das Norbert Bleifer sozusagen für die ganze Woche eigentlich, ein eigenes Konzertprogramm, das er gemacht hat. Die anderen Schauplätze ergeben sich erfreulicherweise aufgrund von Kooperationen. Es sind an uns Kulturveranstalter herangetreten aus der Stadt, mit Vorschlägen, weil sie gern mitmachen möchten und mitmachen beim Festival. Es ist der Kunstraum Innsbruck dabei mit einer sehr tollen Ausstellung. Es ist die Wagnersche Buchhandlung wieder mit dabei mit einer Veranstaltung. Da geht es über Reportagen über Tiere beispielsweise. Es ist das Literaturhaus am Inn mit dabei. Es ist das Fotoforum mit dabei. Es ist das Haus der Begegnung mit dabei. Und möglicherweise habe ich jetzt jemand vergessen und das wäre natürlich ungut. Also man sieht aber an dieser Beteiligung und dem Wunsch der Beteiligung, was am Anfang an ja unsere Idee war, in der Stadt möglichst auch durch Kontakte die Schauplätze zu erweitern und die inhaltlichen Kooperationen, dass es tatsächlich ein Festival ist, das von mehreren getragen wird, mitgetragen wird und nicht nur von uns.
Ist ein Festival aus der Medienbranche von Journalistinnen und Journalisten, aber eigentlich offen für die gesamte Bevölkerung. Kann man da was dazu sagen? Und es gibt ja ganz besondere Formate, auch neue Formate.
Genau, also es ist ja wirklich als Festival für den Austausch gedacht und Austausch heißt in dem Fall nicht nur innerhalb der Branche, sondern auch mit dem Publikum. Also wir freuen uns natürlich total über jeden Innsbrucker und jede Innsbruckerin, die vorbeikommt, aber wir haben auch mittlerweile von Leuten gehört, die extra anreisen fürs Festival. Also das freut uns ganz besonders, dass das auch so zivilgesellschaftlich auf Interesse trifft. Und wir haben jetzt dieses Jahr 2 neue Formate, die wir ausprobieren. Wir haben immer wahnsinnig viele Ideen im Hinterkopf, aber man muss natürlich erstmal schauen, wie es läuft. Zum einen gibt es ein Zeitungsfrühstück im Café Munding, was auch eine schöne örtliche Kooperation ist, mit dem Rainer Schüller vom Standard und Daniela Kraus vom Presseclub Concordia. Und zum anderen werden wir ein Reporter-Slam erstmals in Österreich aufführen. Das ist quasi Poetry-Slam für Journalistinnen und Journalisten.
Im Treibhaus, oder?
Im Treibhaus, genau.
Wie schaut es denn aus? Es ist ja wirklich ein mutiger Schritt, ein solches Festival in Innsbruck zu etablieren. Es gibt ein paar internationale, aber es ist ein sehr mutiger Schritt, das in Österreich zu machen. Es ist das erste seiner Art in Österreich. Wie schaut es denn da dann finanziell aus? Wie kommt man da über die Runden?
Ja, man kommt über die Runden mit einem sehr knappen Budget insgesamt. Erfreulich ist, dass die Stadt Innsbruck diesmal ein wenig die Summe erhöht hat und dass der Gemeinderat einstimmig die Unterstützung beschlossen hat.
Was ganz Besonderes.
Wie auch immer, schöner Zufall oder jedenfalls ist es für uns sehr, sehr erfreulich. Das Land Tirol ist ein wichtiger Finanzier. Die Universität Innsbruck finanziert uns mit und das gibt mir die Gelegenheit, einen ganz wichtigen Kooperationspartner, nämlich die Uni sozusagen, zu erwähnen, die vielfältig eingebunden ist mit zwei Panels, die aus zwei Lehrveranstaltungen heraus entstehen. DolmetscherInnen sind Masterstudierende der Universität. Wir können Räumlichkeiten der Universität wie den schönen Innenhof der Theologie und den Leopoldsaal gratis nutzen. Also es gibt auf vielen Ebenen eine Kooperation. Die Europaregion unterstützt uns mit und auch ganz schön, kann nicht alle Geldgeber, Geldgeberinnen sozusagen jetzt aufzählen. Also Sie sehen dann die Logos im Programm und auf den Roll-Ups. Ganz schön ist auch, dass zwei Stiftungen uns unterstützen. Die erste Stiftung, die ja vor allem Projekte, die sich mit Osteuropa auseinandersetzen, also inhaltlich begründet, uns Geld gibt und auch wunderschön und sozusagen motivierend aus Berlin. Die Taz-Panther-Stiftung, die das letzte Mal uns schon unterstützt hat, es waren viele Kollegen, Kolleginnen auch aus Berlin da und die unterstützen uns erneut.
Wir haben ja nächste Woche den Tag der Pressefreiheit. Wahrscheinlich geht es um dieses Thema auch. Medien sind unter Druck, Medienschaffende. Da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Wie wird man sich diesem Thema stellen?
Im Sinne von thematisch beim Festival, genau. Also ganz besonders hervorzuheben ist da, glaube ich, der Podcast Inside Austria, wo wir gerade heute Morgen drüber geredet haben, zu dem Julian Hessienthaler, der Drahtzieher des Ibiza-Videos auch kommt, wo man einfach spürt, dass, wie soll ich sagen, dass Medien eine wichtige Rolle haben, sowohl gesellschaftspolitisch als auch gesamtpolitisch.
Für die Demokratie wahrscheinlich,
genau.
Für die Freiheit. Da ist man ja sehr unter Druck, viele Medien, auch in Demokratien, zum Teil auch aus Gründen der Digitalisierung, die Geschäftsmodelle kommen in Frage. Wie sieht man das dann auf dem Festival? Wie schaut da die Zukunft aus, wenn man künftig überhaupt Medien haben, unabhängige Medien?
Also wir sind jetzt nicht im Medienmanagement tätig. Da gibt es wesentlich kompetentere, die auch mehr Einblick haben über die tatsächlich finanziellen Herausforderungen am Markt. Am Festival zeigt sich, dass der Investigativjournalismus bei allem Druck, der auf den Medien lastet, nach wie vor eine wichtige Rolle spielt. Und wir haben aus diesem Grund verschiedene Veranstaltungen, verschiedene Panel-Diskussionen mit namhaften, wichtigen Investigativjournalisten, Journalistinnen bei dieser Veranstaltung. Das heißt, das ist ein Beispiel, mit dem das Festival durch diese Beteiligungen zeigen kann, zeigen will, wie wichtig Hintergrundjournalismus ist, der nach wie vor stattfindet, trotz dieser angespannten Situation, in der sich viele Medien und Medienhäuser derzeit befinden.
Eben, es gibt Umbrüche in der Medienbranche. Es gibt auch die Frage, wie werden da die Modelle überhaupt ausschauen? Wird Journalismus dann bezahlt, weil ja natürlich im Internet sehr vieles gratis ist? Da versucht man auch Antworten zu geben.
Es ist nicht explizit Thema, sondern es ist, wir versuchen zu zeigen, dass Journalisten und Journalistinnen eine wichtige Rolle spielen und insofern zu sensibilisieren dafür, dass es auch notwendig ist für Information, für das Beziehen von Informationen, für ein Nahrungsmittel, würde ich sagen, für die Demokratie, tatsächlich sich auch anzustrengen und manchmal auch etwas Geld in die Hand zu nehmen. Sich informieren ist anstrengend und wir versuchen zu zeigen, wieso es sich lohnt. Und zwar nicht wir, sondern die Personen, die wir einladen, demonstrieren das durch Erzählungen, wie sie arbeiten, indem sie auch sozusagen Zeugen und Zeuginnen sind dafür, wie riskant Recherchen sind. Das ist das Anliegen des Festivals.
Die Medien müssen wahrscheinlich täglich auch um ihre Glaubwürdigkeit nach diversen Skandalen, die es gerade auch in Österreich gegeben hat, ringen. Das wird man auch thematisieren?
Indirekt, also auch in ähnlicher Form, würde ich sagen, das Beispiel Julian Hessenthaler ist sozusagen gerade angesprochen worden. Werden sehen, was er sagt. Also der Drahtzieher oder wie auch immer des Ibiza-Videos ist eben ein Beispiel, in dem man sieht, wie Journalismus tatsächlich auch für politische Umbrüche sorgt, nicht intentional, aber als Effekt. Und das ist selbstverständlich eben auch Thema. Thema wird auch sein, ich habe das Beispiel investigative Recherche schon erwähnt, wir werden eine Veranstaltung haben, wo es genau um die Risiken von aufdeckenden Enthüllungsjournalismus gehen
für die gehen wird. Journalistinnen, Journalisten selber, oder?
Es gibt ein eigenes Network, Treffen, das hat Veronika sozusagen organisiert.
Ach so, ja genau, es gibt das Anti-Corruption Data Collective zum Beispiel lädt dazu ein, dass man sich austauscht, ein bisschen die Arbeit kennenlernt. Da geht es darum, Korruptionsfälle aufzudecken und dass eben auch wieder Menschen verschiedener Disziplinen aus Wissenschaft, aus Journalismus zusammenarbeiten, dass diese Aufdeckungen dann auch tatsächlich Folgen haben. Aber vielleicht darf ich noch kurz ergänzen zur Rolle von Journalismus und Aufmerksamkeit suchen, dass wir auch ein Panel haben zu Public Value, was die Universität mit organisiert hat, und die Studierenden, die da auf dem Podium sitzen, sprechen mit verschiedenen VertreterInnen, unter anderem vom ORF und vom Bayerischen Rundfunk, darüber, wie können wir Public Value wirklich vermitteln und wie können wir das auch wieder die Wichtigkeit dessen betonen.
Ein großes Thema ist ja gerade auch in den letzten Jahren der Krisen, Corona zum Beispiel gewesen, Fakten versus Fake News, die natürlich auf verschiedenen sozialen Netzwerken sich rasend verbreiten. Hier haben wahrscheinlich die Journalistinnen und Journalisten eine ganz große Aufgabe. Sie haben es auch angesprochen, der Demokratie. Hier wird es wahrscheinlich auch Schwerpunkte geben.
Ja, die das Wichtige, was wir mit dem Festival eigentlich bei allen Veranstaltungen, würde ich sagen, zeigen wollen, ist, wie wichtig die Verlässlichkeit von Information ist, also glaubwürdige Information zu vermitteln. Und das wird im Festival beispielhaft gezeigt. Das zeigt sich auch in ganz verschiedenen Formaten. Also dass die verlässliche Information das Um und Auf ist sozusagen, und das im Grunde zeigt sich bei allen Veranstaltungen, die wir haben, und gerade mit dem Blick, den wir vor allem öffnen nach außen, also durch die internationalen Schwerpunkte, anhand derer sich zeigt, wie schwierig es ist, in manchen Ländern Journalismus zu betreiben. Viele Kollegen und Kolleginnen sind unter Druck, machen ihre Arbeit auch unter Lebensgefahr. Es wird eine Veranstaltung geben zu Iran, die ebenfalls Veronika organisiert hat, die feministischen Proteste dort. Und das ist ein Beispiel, wie schwierig es ist, auch für Journalistinnen im Exil ihre Arbeit machen zu können.
Das Festival soll ja ein Wochenende mit Aussicht sein, wie es ja auch im Programm steht. Eine Aussicht ist allerdings, dass künftig wahrscheinlich auch die künstliche Intelligenz eine wirkliche auch Konkurrenz oder Ergänzung, wie auch immer, des Journalismus werden wird. Wie sieht man das bei den Machern? Braucht es quasi die Journalistinnen und Journalisten, die vor Ort recherchieren, oder macht das alles schon der Computer?
Darf ich vielleicht bitte kurz? Ich glaube, gerade der Fokus auf den investigativen Journalismus zeigt, dass das eben nicht der Computer übernehmen kann. Natürlich haben Medien wie ChatGPT neue Auswirkungen auf den Journalismus, aber bis sie so tiefe Recherchen machen können, ich glaube, das werden wir nicht mehr erleben, und drum glaube ich, kommt im Investigativjournalismus sowohl beim Festival, aber auch grundsätzlich in der Medienlandschaft eine zunehmend starke Rolle zu, weil das ist eben was einfach nicht ersetzbar ist im Moment.
Kann ich es mit einem kleinen Bonbon ergänzen, das wir gerade einfach, das Festival ist garantiert ChatGPT-frei.
Ja, vielen Dank fürs Kommen. Alles Gute fürs Festival. Ich glaube, es schaut gut aus, dass auch die zweite Auflage ein Erfolg wird.
Schauen wir mal.
Danke, doch.
Dankeschön.
Ja, meine Damen und Herren, das war Tirol Live. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Sie können die heutigen Gespräche gerne nachlesen in der TT und auf tt.com und natürlich auch als Podcast nachhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.